Also jetzt nochmal zurück zu dieser Idee von House cannot stand, Heim und Heimat. Weil es mir eben, wie gesagt, da um eine andere Analogie geht, nämlich die zwischen Familie, wo man also sozusagen das Ehepaar hat, das für das Heim verantwortlich ist, in Bezug zu deren Kindern und zu ihren Nachbarn, und dann das Verhältnis von Politikern, die sozusagen für die Heimat verantwortlich sind, und den wählenden Subjekten. Das wäre sozusagen ein Aspekt, warum, Grund, warum ich dieses Denkbild Haus als Bild für Nation und dass es nicht divided stehen kann, interessiert. Aber ebenso interessant für die Diskussion von Joe Weisbergs The Americans ist allerdings, dass dieser Ausspruch, dass ein in sich gespaltenes Haus nicht stehen kann, auch als Drohung gelesen werden sollte. Damals wollte Lincoln davor warnen, dass die Macht Amerikas durch eine Sezession der Südstaaten dramatisch beeinträchtigt würde. Und damit meinte er nicht nur die ökonomische Macht, sondern vor allem auch die politische Macht und Amerika in seinem oder ihrem Selbstverständnis. Wenn man nun aber aus der heutigen Sicht auf dieses Denkbild zurückblickt, lässt sich damit eine Situation des Politischen beschreiben, in der die Nation nicht oder nicht mehr vereint ist. Die Double Time, die mich grundsätzlich bei historischen Filmen und Fernsehserien interessiert, und da könnte man genauso gut auch Manhattan oder Mad Men dazu rechnen, besagt, dass auf die Vergangenheit durch die Linse der Gegenwart, das heißt also die ganzen Ängste und Fantasien, die sich ja an unseren gegenwärtigen populären Bildern festmachen, wenn man sozusagen von diesen aus zurück auf die Vergangenheit blickt, heißt das, dass man die Vergangenheit eigentlich danach befragt, wie sind wir zu dem geworden, was wir sind, aber vielleicht auch, wo lassen sich Ähnlichkeiten, wo lassen sich Differenzen zwischen einer Vergangenheit festmachen, die im Sinne eines noch nicht geschlossenen Kapitels der Geschichte die Gegenwart heimsucht. Denn wenn sie das nicht täte, warum würde man sich denn nochmal eine bestimmte historische Zeit anschauen, und in diesem Fall sind das die frühen 80er Jahre. Das heißt aber auch, dieser Blick sozusagen von jetzt zurück in die Vergangenheit kann als ein Gedankenexperiment verstanden werden, nämlich wie blicke ich aus meiner Gegenwart auf eine ganz spezifische historische Periode zurück, von der ich meine, sie hat mir heute noch oder sie hat mir heute wieder etwas zu sagen. Und daran immer die Frage, warum jetzt gerade diese Epoche und warum diese Epoche gerade jetzt. Da haben wir zwar heute schon einiges zu gehört, aber ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Das heißt also, die größere Frage, die ich stellen möchte, ist, warum interessiert Joe Weisberg sich für die frühen 1980er Jahre, genauer die Jahre, in denen sich, wie wir natürlich nachträglich erst wissen konnten, das Ende des Kalten Krieges anbahnte. Geht es ihm nur um eine nostalgische Geschichtslektion? Geht es ihm um eine kritische Geschichtslektion? Oder will er eine Verbindungslinie herstellen, die uns etwas über eine weiterhin oder wieder nicht vereinte amerikanische Nation nachdenken lässt? Nun ist es für diese Denkfigur, die die Nation als ein in sich potenziell gespaltenes Haus als Schreckvision aufruft, entscheidend, dass während dem Kalten Krieg sehr bald nicht mehr nur von einem äußeren Feind gesprochen wurde, und das ist jetzt genau die Verbindung zu der ganzen Frage mit der Wand, aber das war bereits, also mit der Wall, nicht Wand, mit der Mauer, das fängt aber eigentlich schon in den 50er Jahren an, also dass man nicht einfach nur eine klare Opposition herstellen konnte zu einem äußeren Feind, sondern sehr schnell von einem ein innerer Feind ebenso vermutet wurde. Diese Verlagerung einer geahnten, imaginären und imaginierten Bedrohung ins Innere findet, und das kennt man aus zahlreichen Hollywood-Filmen, zu folgender brisanter Umschrift. Aus der ganz einfachen Opposition We against them wird ein wesentlich komplexeres und in sich widersprüchlichere, fein internalisierte Feindschaft, nämlich eine We against us. Jetzt kann man damit natürlich einerseits ganz offensichtlich den Kampf gegen die Mitglieder der amerikanischen kommunistischen Partei und deren Sympathisanten sehen, eben jener Kampf, den die Committee on Un-American Activities unter der Leitung von Senator McCarthy und seiner Hexenjagd vornimmt. Und da sind dann natürlich die We Against Us, das sind dann die Spione, die teilweise vermeintlich, teilweise real, und das wären The Americans, aber man könnte auch an Spielbergs Bridge of Spies denken, die in den USA untergetaucht waren und als Schläfer dort im Namen der Sowjetunion Geheiminformationen einsammelten. Das wäre das Offensichtlichste, was mit Us Against, also We Against Us gemeint ist. Aber ebenso wichtig, und ich meine eben, dass The Americans auch darauf anspielt und das mit ein Grund ist, warum Weisberg sich heute wieder für diese Zeit interessiert, ist eben jene Culture of Paranoia, von der Richard Hofstadter sprach. Und diese Culture of Paranoia nutzt die Vorstellung eines im Innern der Nation eingenisteten Feindes, um einerseits eine Stimmung allumfassender Angst zu erzeugen. Und da wäre genau das Gegenbild zu dem, worüber Lars Koch gesprochen hat. Es geht auch hier, es geht auch hier um ein permanenter Zustand der Angst, aber in diesem Fall entscheidend, man kann die Bedrohung nur vermuten, ohne sich ihrer sicher zu sein, und deswegen muss man permanent auf der Hut sein, man muss sozusagen alles unter Verdacht stellen. Das ist, was in dem Begriff Culture of Paranoia enthalten ist. Andererseits dient eine Culture of Paranoia aber auch dazu, gewisse Figuren als Gegner zu markieren. Auf Englisch nennt man das heutzutage so schön target them as enemies, um ein nebulöses Gefühl der Spaltung dingfest zu machen. Sozusagen, weil man es nicht genau weiß, deklariert man bestimmte Menschen, bestimmte Figuren zum inneren Feind, und dann scheint man wieder eine klare Freund-Feind-Opposition zu haben. Also um eben diesen Widerstreit im Innern, diesen gesellschaftlichen Antagonismus, der ja eigentlich das Politische ausmacht, um den vermeintlich zu tilgen, damit man dann wieder ein wirklich in sich vereintes, stehendes Haus hätte, was aber natürlich auch nur eine Fantasie sein kann. Und ganz in diesem Sinne haben wir natürlich nicht nur diese vielen Science-Fiction-Filme in den 50er bis in die 60er Jahre, wo Angriffe auf eine Stadt oder ein Haus oder eine Familie durch monströse Wesen gelesen werden als eine Umschrift genau dieses Versuches. Da sind die Killer Ants oder was weiß ich, die monströsen Monster, also diese riesigen Frauen, die uns jetzt zerstören. Da haben wir jetzt einen klaren Feind, weil wir den realen Feind nicht festmachen können. Man findet das eben auch, und da wird es eben subtiler, in der Gattung des Melos, mit der vom Innern her bedrohten Häusern wiederum auch eine Refigurierung dieser geahnten Bedrohung, für die die amerikanische Cold War Culture steht, festgemacht wird. Und da gibt es eben Filme, und auch die finden wir heute wieder, beispielsweise wenn ein Bankräuber eine Familie Geisel hält, also The Desperate Hours mit Humphrey Bogart, oder wenn eine Tochter sich als Mörderin erpuppt, der ganz wunderbare Film The Bad Seed, oder wenn sich eine Nanny als Mörderin erpuppt, das ist dann Marilyn Monroe in Clash by Night, wenn ein Bigamist beispielsweise mit seinen zwei Frauen zwei Häuser bewohnt, oder eben weil ethnische und Klassendifferenzen nicht mehr zu verleugnen sind. Also da könnte man eine ganze Reihe von Douglas Sirk-Filmen wie Imitation of Life oder All That Heaven Allows nennen. Mein Punkt ist jetzt der, jeweils geht es in diesen Classic-Hollywood-Filmen darum, dass das Heim durch Kräfte im Inneren, das können also kriminelle Kräfte sein, der Bankräuber, verwahrloste oder geistig gestörte Menschen, unorthodoxes sexuelles Verlangen, also jetzt in Anführungsstrichen unorthodox natürlich, weibliches Aufbegehren, all das wären innere Kräfte, stehen dann dafür ein, indem das Heim unheimlich wird, werden sie zur Chiffre dafür, dass die amerikanische Nation sozusagen in Bezug auf einer politischen und einer kulturellen Einheit neu befragt werden müsste. Insofern ist der Feind wirklich eine verkörperte Frage dessen, was das eigene bedeutet. Und es ist eben meine Vermutung, dass in der letzten Dekade all die Fernsehserien, die sich mit der Kultur des Kalten Krieges auseinandersetzen, eben Mad Men, Manhattan oder The Americans, aus der Jetztzeit heraus versuchen, einen Blick zurückzuwerfen um etwas darüber auszusagen, was im Zuge einer zunehmenden Heterogenisierung der amerikanischen Öffentlichkeit jetzt wesentlich deutlicher ins Blickfeld gerückt ist, nämlich, dass wir es tatsächlich mit einer ganz anderen Vorstellung von Nation als Haus zu tun haben. Die ironische Pointe allerdings, die The Americans setzt, besteht darin, dass die perfekt als Amerikaner getarnten sowjetischen Spione durchaus existieren. Die sehen wir von der ersten Minute des Piloten an. Und somit jene Wachsamkeit, welche von den Nachrichtenbildern, die immer wieder über das Fernsehen eingeblendet werden und auch Fotos sehen wir an den Wänden. Also wir haben sozusagen als Referenz die eigentliche historische Reagan-Zeit und dann eben die fiktional nachgestellte. Das zeigt uns also, es gibt tatsächlich diese Spione im Innern. Doch obgleich die Agenten des FBI davon ausgehen, es muss eine Gefahr im Innern lauern, sonst hätten sie ja eigentlich auch gar keine Existenzberechtigung, wird bereits im Pilot von verschiedenen Figuren darauf hingewiesen, dass die Idee, es gäbe sowjetische Schläferzellen, dem Denken, dem paranoiden Gedenken geschuldet sei und eigentlich nur ein Hirngespinst. Das heißt also, der Film setzt von Anfang an einen Zweifel gegenüber dem, was wir eigentlich wissen, dass es existiert. Und damit, glaube ich, geht es aber auch um eine rhetorische Pointe, die ich ein bisschen genauer auffächern möchte. Denn die dramaturgische Kraft liegt darin, dass wir die eigentlichen, also wir als Zuschauer die eigentlichen Feinde erkennen. Wir sehen sie in Aktion, wie gesagt, so beginnt der Pilot. Die anderen aber, das heißt die gewöhnliche Bevölkerung, deren Nachbarn und vor allem die FBI-Agenten, können sie nicht als Feinde erkennen. Man könnte jetzt sagen, vielleicht, weil sie ihnen zu nah sind. Sie sehen auch überhaupt nicht wie Feinde aus, muss ich überhaupt fragen, wie denn eigentlich Feinde aussehen würden, wenn man sie nicht sofort als Riesenfliegen oder eben zu große Frauen oder was weiß ich, ganz dunkle Wesen oder zeichnet, ja. Besser gesagt, man könnte sagen, die Amerikaner sind sich selber Feind. Und das ist etwas, was wir an dieser Idee, hier sind diese Uramerikaner, die sind eigentlich die Feinde, aber niemand kann sie sehen. Das bringt schon die ganze Frage von Feind ins Herzen dessen, was es heißt, amerikanisch zu sein. Und man könnte sagen, wir haben es hier mit einer Logik der Hypersichtbarkeit zu tun, von der Edgar Allan Poe in seiner Geschichte The Purloined Letter erzählt. Das, was so offensichtlich ist, was sozusagen in plain sight liegt, was also gar nicht versteckt ist, das wird nicht gesehen. Und das macht die ganze Idee eines lokalisierenden Feindes unmöglich und steigert deshalb aber auch eine Haltung, die Haltung dessen, was Hofstadter Culture of Paranoia nennt. Die Familie Jennings wohnt, da gehe ich dann später nochmal genauer ein, weil ich da ein paar Clips auch habe, die wohnen aber interessanterweise in Falls Church, Virginia. Das ist ein Vorort von Washington D.C. Auf der Oberfläche wirkt Falls Church wie eine völlig normale, regelrecht langweilige Suburban Community. Es ist aber seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auch der Wohnort für CIA und FBI Operatives gewesen. Der Geheimdienst mit seinen Covert Operations und dem Doppelleben, welches viele Agenten leben, stellt in sich bereits das Unheimliche im Heim dar. Und so könnte man sagen, und unser Gegenspieler Mr. Beeman hat ja einige Zeit lang wenigstens als Covert Operations gelebt, könnte sagen, FBI selber produziert ja schon etwas Unheimliches im Heim, etwas Fremdes im Gewöhnlichen, und diese sowjetischen Schläfer sind dessen Spiegelverkehrung oder auch dessen Symptom. Und somit wirft die Serie einige interessante, für mich verschränkte Fragen auf. Nicht nur, wie ist ein Feind zu erkennen, sondern eben auch, kann man mit Sicherheit sagen, wer ein Feind ist, ohne damit nicht über sich selber zu sprechen. Ebenso augenfällig ist allerdings eine nostalgische Geste, die mit einem Rückblick in die Vergangenheit aus der Position der Gegenwart wahrscheinlich unweigerlich einhergeht. Wir haben einen Wissensvorsprung, der zudem affektiv aufgeladen ist. Wir wissen über den Ausgang des politischen Streits des Kalten Krieges, auch wenn wir nicht den genauen Ausgang der Geschichte dieser spezifischen Spione wissen. Also, was wird mit Elizabeth und Philip Jennings und deren Kinder? Wir wissen, der Mauerfall wird grundsätzlich ihren Auftrag in der USA verändern. Das heißt also ihr Doppelleben. Sie haben einerseits Loyalität zur Sowjetunion, sie haben im Kopf zumindest diese Loyalität und begehen deswegen auch sehr gewalttätige Anschläge, meistens nachts. Und sie haben aber andererseits im Alltag leben sie diese Maskerade eines ganz gewöhnlichen amerikanischen Lebensstils. Und das ist wiederum von einer doppelten Nachträglichkeit gezeichnet. Joseph Weisberg, der zwischen 1990 und 1994 für den CIA gearbeitet hat, blickt sozusagen auf die Reagan-Jahre zurück durch ein ganz spezifisches nachträgliches Wissen. Also nicht nur das Wissen, was dann passieren wird Ende der 80er Jahre, sondern eben auch das Wissen, dass 2010 tatsächlich eine Zelle russischer Schläfer ausfindig gemacht und dann für amerikanische politische Gefangene in der Sowjetunion Russland ausgetauscht wurde. Das heißt, er blickt auch, und das ist jetzt für mich ästhetisch entscheidend, weil es handelt sich ja auch um eine ästhetisch sehr kompliziert gemachte Fernsehserie, er blickt auf eine Welt zurück, deren ikonische Bilder mittlerweile ganz im Sinne der Pop-Art einer eigenen Patina haben. Ich möchte deshalb, dass wir uns zuerst die Credit-Sequence anschauen, die mit der bereits erwähnten Spiegelung von Freund und Feind operiert. Mir geht es dabei um eine mediale Selbstreflexivität, die besagt, unser Zugang zur Welt verläuft über Darstellungen, welche von der Massenkultur, jetzt egal ob kapitalistisch oder kommunistisch, bereitgestellt wird. Das heißt, es sind hier symbolische Fiktionen, die für die Unzulänglichkeiten des alltäglichen Lebens sowie des nicht lösbaren Antagonismen ikonische Bilder als symbolische Lösungen anbieten. Sie sind als solche auch markiert. Also niemand glaubt, Sie werden jetzt gleich die Bilder sehen, von denen ich rede. Niemand glaubt, es ist irgendetwas anderes als ikonisch. Zugleich sind aber auf der visuellen Ebene die Amerikaner und die Sowjets parallel gesetzt, während unsere Helden und Heldinnen, von denen teilweise ganz kurze Einfügungen aus der Spielhandlung eingeblendet werden, diesen Symbolen ein Gegengewicht geben und zugleich ihnen aber auch parallel gesetzt werden. Wir haben also diese Verschränkung, die das Unheimliche der Heimat auf den Punkt bringt und die verläuft über die Montage. Der Schnitt verwebt die Figuren mit Insignien der politischen Kommunikation und verwebt gleichzeitig vermeintlich Freund und Feind. Und jetzt zeige ich Ihnen zuerst die Credit Sequence, die geht sehr schnell und dann habe ich aber noch einige Bilder, damit wir es daran noch mal genauer festmachen können. Also wie gesagt, das ist ein sehr rasanter Schnitt und deswegen möchte ich noch auf ein paar Standbilder eingehen. Also hier das allererste haben wir die Doppelung des Blickes, das wird hervorgehoben. Wir haben eine doppelte Spiegelung auf dem Glas. Entschuldigung. Und zugleich müssen wir uns vorstellen, hinter diesem Glas, also hier ist Sowjetunion und das gehe ich jetzt mal aus Amerika, ne? Hinter dem Glas steht natürlich ein Subjekt, welches doppelt sieht. Also haben wir eigentlich schon ein Bild für genau diese Verschränkung von Fremden und bekanntem Feind, Freund, auf die ich jetzt immer wieder eingehen möchte. Eine Figur blickt sozusagen durch zwei unterschiedlich ideologisch gefärbte Linsen auf ein Ereignis. Das ist zugleich eine Chiffre für den Zuschauer, weil das sind ja jetzt wir, der ja in dieser Serie, in der in sehr vielen Episoden, was ich überhaupt wirklich fantastisch finde, mindestens ein Viertel der Dialoge auf Russisch stattfindet. Das heißt also, alle Leute in Amerika, die diese Fernsehserie schauen, die jetzt nun wirklich kein Russisch können, müssen die ganze Zeit Untertitel lesen, was sie ja eigentlich so ungerne tun, und hören die ganze Zeit Russisch. Ja? Und so sind sie so wunderschön gesprochen und wunderschöne Schauspieler und so weiter. Also, wir blicken sozusagen auf die eine und die andere Seite. Wir sind implizit diejenigen, die dieses Binocular vor den Augen haben, beziehungsweise das ist, was die Serie uns vor Augen führt. Die amerikanische und die sowjetische Seite, aber auch die Normalität auf der Oberfläche und das darunterliegende Spionageabenteuer der Jennings-Familie. Die Mahnung zum Schweigen ist analog auf Russisch und Amerikanisch. Da ist es Russisch und hier ist Silence. Und Eine Pathosformel, könnte man sagen, Schweigen, Vorsicht, ja, die Wand hört mit. Wir haben sie in zwei Schriften und die wird dann zugleich über zwei ikonische Denkmäler überblendet. Das sehen Sie jetzt nicht, ich wollte eben die Überblendung, deswegen konnte ich das Ganze dämmen. Aber hier haben Sie ganz berühmt die Flaggen, das die Flagge, die gehisst wird auf Iwo Jima. Und hier ist ein russisches Denkmal. Und das Interessante an diesen zwei Denkmälern hat eben damit zu tun, es sind beides Bilder Heroismus im Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg ist ja dieser historische Moment. Ich finde das ja sehr ergreifend, aber das ist nun wieder auch partikular, wo die Russen und die Amerikaner verbündet waren und auch emotional verbündet waren und die Hollywood russische Filme machten und die Russen auf einmal in Hollywood positiv aussahen. Also es ist wie, der Film spielt auch damit. Es gab so ein paar Jahre, wo wir die gleichen ikonischen Bilder eigentlich miteinander benutzt haben. Hier jetzt nochmal so verschränkt und das ist natürlich Carrie Russell, das ist die Frau. Also das ist nochmal das andere, ich sage es dann nochmal, aber das Interessante ist, deren Namen kommen ja sowohl auf in der englischen wie in der kyrillischen Schrift. Immer wieder werden die personalisierten Träger der Geschichte, die Mitglieder der Jennings-Familie, das ist jetzt in diesem Fall die Tochter Paige, mit den öffentlichen Trägern, in diesem Fall jetzt hier der Astronaut, gleichgesetzt. Also es sind die verschiedenen Gleichsetzungen auf der Ebene von Darstellungen. Deswegen spreche ich von Pop Art. Und dann haben wir wieder eine visuelle Analogie, nur überlappt hier, das finde ich auch sehr schön, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein kleines sowjetisches Kind ist, aber das ist ein amerikanisches Kind, Little America, aber Sie sehen, Hammer und Sichel klebt sozusagen auf dem Little America. Und zudem sich dann, das ist dann das nächste, zwei gegeneinander gestellte Bilder von Staatsvätern, Washington, Stalin und das ist Narod, sozusagen wieder mal ein Bildkörper geben, und zwar als Statuen, aber Fotos von Statuen. Und schließlich, und damit wird eben auch die selbstreflexive Geste als visuelle Analogie hergestellt, ein Hinweis darauf, wie diese Schläferfamilie also nicht nur auf der narrativen Ebene, sondern wirklich auch auf der Bildebene produziert wird. Wir haben das Foto einer typischen amerikanischen Familie, die sitzt vor einem, ich meine, das kann man ja alles immer nur witzig sehen, vor einem typisch amerikanischen Haus. Das sieht ein bisschen traurig aus, aber das macht nichts. Das Entscheidende ist aber jetzt, ihre Gesichter sind ausgelöscht, damit dann die Fotos der Schauspieler, und das finde ich wichtig, weil da erkennen wir jetzt auch natürlich Matthew Rice und Carrie Russell und die anderen Kinder. Es sind also, was über auf diese ausgelöschten Gesichter auf dem Foto geklebt wird, sind Fotos, die für uns zweierlei darstellen, nämlich die Schauspieler, deren Namen wir die ganze Zeit in der Credit Sequence gesehen haben, und aber auch die Jennings-Familie, die sie darstellen. Also die Rollen, die sie spielen, Rollen spielen, das werde ich noch ein bisschen genauer ausführen, ist ja was ganz Entscheidendes. Diese vielfach überlagerten Bilder werden gezeigt als das, was die ausgelöschten Gesichter der vermeintlich normalen amerikanischen Familie ersetzt. Und was hier aber gleichzeitig passiert, und das wäre der ästhetische Dreh, der mir wichtig ist, hier wird etwas über die Macht des digitalen Fernsehbildes ausgesagt, aber auch die Unsicherheit dessen, worauf diese Bilder sich jetzt in, was man sich fragt, Referenzpunkt, worauf beziehen die sich denn eigentlich, die literarischen Figuren, die Schauspieler oder die realen Agenten, für die diese fiktionalen Figuren einstehen. Und dann als letztes Bild nochmal eine visuelle Analogie, amerikanische Flagge einerseits, die habe ich so ein bisschen weggeschnitten, und der rote Stern. Was für mich diese Fernsehserie jetzt so anregend macht, durchaus im Sinne der Selbstbeobachtung, von der Lars Koch vorher gesprochen hat, ist, dass es in ihr zwar nicht um die Verschiebung des inneren Feindes auf eine Surrogatfigur geht, auf die ich eingangs kurz hingewiesen habe, sondern um selbstdeklarierte Feinde der amerikanischen Nation. Zugleich aber verkörpern die Jennings eine Ambivalenz gegenüber ihrem Doppelleben, und diese wird mit jeder Staffel intensiver und komplizierter. Ihre politische Loyalität scheint, wie ich schon gesagt habe, unzweideutig. Sie erkundschaften Geheimnisse und töten den amerikanischen Feind für die Sowjetunion. Ihre emotionale Loyalität allerdings ist, wie in einer Szene aus dem Pilot, auf die ich dann noch eingehen werde, ersichtlich weniger klar, vor allem was den Vater Philip betrifft. Denn für ihn ist Amerika auch ein noch zu erfüllender Traum. Zudem stellt sich die Frage, auf wen sich der Titel bezieht. Sind die Jennings die Americans, sodass man den Titel ironisch zu verstehen hat, Menschen, die sich äußerst geschickt als Amerikaner tarnen und dabei zur Schau stellen, dass amerikanisch zu sein etwas ist, was man sich aneignen kann, also durchaus im Sinne von Judith Butlers Gender Playing ist hier auch eine Form of Identity Playing auf dem, steht hier auf dem Spiel. Aber oder sind diese Americans aus dem Titel die Kinder, die zumindest in den ersten beiden Staffeln von der wahren Identität ihrer Eltern nichts wissen? Oder sind es eben jene Menschen, deren Feinde sie sind? Allen voran Stan Beeman, der beim FBI in Counterintelligence arbeitet und sehr schön, also im Pilot bereits, zu deren Nachbar wird. Der Umstand, dass diese Americans nicht so leicht festmachen lassen, also die Americans aus dem Titel, nicht nur, dass die Jennings sich nicht festmachen lassen, aber selbst, was ist denn eigentlich die Americans, das gehört zu dem Unheimlichen, um das es mir geht. Und zwar eine grundsätzliche Destabilisierung der Zuweisung dieser Rolle, dieser Interpellation. Dass dieses Spiel mit Rollen und Identitäten zudem in den frühen 80er Jahren angesiedelt ist, gehört wiederum zu dem, was ich den nostalgischen Charme dieser Serie nennen würde. Denn die frühen 80er Jahre waren ja auch der historische Höhepunkt jenes fröhlichen postmodernen Denkens, jenes Anything Goes, der in der Kunst wie in der Popkultur ein Spiel mit Identitäten feierte. So zumindest, und das sehen Sie jetzt dann gleich in einem Clip, verstehe ich die Freude und das Geschick, mit dem Philip und Elizabeth ständig mit ihrem Erscheinungsbild spielen. Sie legen ständig neue Perücken auf, sie haben ein unglaubliches Arsenal an Brillen und Kleidung, damit sie sozusagen sich, das ist der eigentliche Grund, vor den Menschen, die sie betrügen, ihre wahre Identität verbergen können. Es hat aber sehr viel auch einfach mit dem fröhlichen Spiel mit verschiedenen Maskeraden des American zu tun. Und dabei, bei diesem bizarren Maskeradenspiel, spielt natürlich der Blick des FBI, der imaginierte Blick des FBI, weil sie gehen ja die ganze Zeit davon aus, dass man sie eigentlich schon ausfindig gemacht hat, nimmt sozusagen die Position des Dritten ein. Und gleichzeitig aber, wenn ich gesagt habe, der FBI braucht Feinde, sonst hat er keine Existenzberechtigung, ist es natürlich auch so, die Tatsache, dass sie das FBI vermuten, erlaubt ihnen auch ständig ihre verschiedenen Versionen dessen, was es heißt, American zu sein, vorzuspielen oder in diese hineinzuschlüpfen. Man könnte also sagen, dieses schillernde Maskeradenspiel, das sie so geschickt beherrschen, erweist sich als Gegenstück zum paranoiden Gesetz des Geheimdienstes. Und es ist eben wirklich auch das Gegenstück zu klar festmachbaren Feinden, wie wir sie heute gerne wieder hätten. Eine ästhetische Pointe ist somit der politischen überlagert. Das heißt also, diese Besitzer, die Jennings, die tagsüber in ihrem Reisebüro arbeiten, verkleiden sich zwar nicht immer nur nachts, aber besonders gerne nachts, um eine Vielzahl an Persönlichkeiten auszuprobieren. Sie beweisen sozusagen, wie gut sie eine Vielzahl an Americans vortäuschen können. Für die dramaturgische Wirkung der Serie ist entscheidend, sie sind die schillernden, die faszinierenden Figuren. Das hat sowohl mit dem entschlossenen Einsatz von Gewalt zu tun, wie auch dem Beherrschen der Maskeraden. Ihre Gegenspieler vom FBI sind nicht nur verhältnismäßig unfähig, wenn es um das Durchführen von einer gewissen Aktion geht, sie sind auch verhältnismäßig farblos. Das heißt aber auch, die Jennings beherrschen eigentlich jene quintessentiell amerikanische Eigenschaft, dass sie Städten neu entwerfen. Sie leben, wenn auch auf eine etwas schräge Weise, eine postmoderne Version des American Dream. Und auch dadurch wird die Vorstellung dessen, was American ist, unheimlich, wenn es gerade die sowjetischen Spione sind, die das ganz besonders gut zur Schau stellen können. Im Fall von Elizabeth betrifft es eine Spanne, die von der gerissenen Femme Fatale bis zur liebevollen Arbeitskollegin reicht, mit Vorliebe zu Freundschaften mit sogenannten Hyphenated Americans, African Americans und Asian Americans. Phillips Glanzrolle hingegen ist die glänzendste Rolle, die er spielt, ist die des spießigen Mannes von Internal Affairs, der Leaks im FBI aufzuspüren vorgibt, um die Sekretärin des Hauptagenten im FBI, Agent Gard, zu verführen. Und dadurch gibt es eine weitere Überlagerung, die mich interessiert, welche das Heim und die Heimat unheimlich unheimlich werden lassen, nämlich eine Analogie zwischen intimer, geheimer Sexualität und dem Erhalten von geheimen Informationen. Ich könnte also sagen, Spionage und vorgetäuschte erotische Lust sind auch zwei Seiten oder zwei Linsen in diesem Fernglas, was wir am Anfang jeder Credit Sequence sehen. Und dafür möchte ich Ihnen eine Szene aus dem Pilot zeigen, in der wir sowohl Philips Verkleidungskünste sehen, hier bahnt sich jetzt eben diese Liebesaffäre an, die dann später in späteren Staffeln zu einer Scheinehe mit Martha münden wird. Und zugleich, was mich aber interessiert, ist, dass im Anschluss daran Philip sich nochmals eine Tonbandaufnahme anhört, die an den Anfang des Pilot zurückverweist, nämlich eine Szene, in der seine Frau, also seine Gattin Elizabeth, mit einem Mann, der im Justice Department arbeitet, einen überschwänglichen erotischen Genuss vortäuscht, um Informationen über einen russischen Überläufer zu erhalten. Das heißt also, die Spionage, das ist jetzt der Punkt, um den es mir geht, macht nicht nur aus Washington, aus Falls Church, sondern auch aus dem Heim, das die Jennings bewohnen, einen unheimlichen Ort. Hier aber jetzt nicht in Bezug auf die Frage nationaler Sicherheit, sondern eben die Stabilität dieser Ehe und dieser Familie.
How have you been, Martha?
Fine, Clark. Like to come in?
So, referencing our meeting this evening, obviously you understand it's been classified top secret by the Internal Affairs Division of the Committee to Oversee United States Counterintelligence Agencies. Do you swear to tell the truth, whole truth, et cetera, et cetera?
I do.
Great. So, big day in FBI counterintelligence.
Yes, it was.
Obviously, we know most of it, but I just want to hear the details from you because a crisis can provide an opportunity to uncover the leaks that we have been looking for in your office. So just tell me what you saw. Thank you.
Well, I know that a man was kidnapped. He was supposed to speak at a conference this morning, but he didn't show.
Mm-hmm. And did there appear to be a centralized response to the kidnapping?
They were in the secure vault all day.
Did you get a look inside this time?
They don't let me in there. And you know that.
I know, I'm sorry. Please go on.
Well, the man that they kidnapped was Russian. He was someone very important in the KGB, I think.
Right.
By early afternoon, they had tied it to a police report in Northeast DC about a man who was kidnapped last night. And they have a vehicle description. 77 Oldsmobile, gold with DC plates and bumper stickers.
And descriptions of the kidnappers?
Two men and a woman. One of the men, average height with dark hair.
And what specific actions did Agent Bartholomew order?
Extra agents were sent to surveil the Soviet embassy. Agents went out to all the ports and train stations. They thought the Russians would take the man out of the country.
How would you best describe Agent Bartholomew's mood?
Angry? But I don't want to get him in trouble.
No, not at all. Our counterintelligence units, they safeguard the security of our nation, Martha. So we have to safeguard their security.
tell me what you want next.
Oh, I don't know.
How about this?
Oh, yes!
You mean to tell me a girl never put her finger up your ass before? That's right. Nah, yeah, I got it. Oh, God. There's something. I mean, if I were gonna see you again, I'd want you to be a little.
What?
I don't wanna.
Also was Sie hier sehen, ist, er spioniert also auch ihrer eigenen Spionagetätigkeit nach. Und das bekommt eine merkwürdig masochistische Lust beim Abhören der Szene, die ihn an etwas teilnehmen lässt, was ihn zwar als Spion angeht, nicht aber als Ehemann. Das heißt also, die Grenze, diese flüssige Grenze zwischen dem privaten Eheglück des Paares und ihrer Tätigkeit erweist sich ebenso durchlässig, wie ihr Doppelleben von Anfang an prekär ist. Die durch Spionage unheimlich gewordene Nation findet in dem Unheimlichen des Gewöhnlichen, was in dem Haus der Jennings selber inszeniert wird, seine Entsprechung. Was diese Szene auch zeigt, die Denkfigur einer Internalisierung von Differenz, auf die ich anfangs eingegangen bin, lässt sich besonders gut an dem Haus, das die Jennings bewohnen, festmachen. Es ist ein Ort, durch den, wie gesagt, eine unheimliche Grenze verläuft, welche die vermeintlich normale Familie, die sie hauptsächlich tagsüber sind, von den Spionagetätigkeiten trennt. Und diese Grenze verläuft interessanterweise durch das ganze Haus. Die Krypta, so nenne ich jetzt diesen geheimen Ort, wo er das Schließfach hat, die liegt interessanterweise neben der Wäscheküche. Das heißt also, in dieser Krypta liegen nicht nur die Versatzstücke der Verkleidung, die verschiedenen Objekte, Sie haben die Perücke gesehen, Sie haben die Brillen gesehen. Es ist auch der Ort, den Elizabeth benutzt, dann sitzt sie meistens neben der Waschmaschine, um Tonbänder abzuhören, die ihr von ihrer noch in der Sowjetunion lebenden Mutter zugeschickt werden. Aber auch die Garage wird zweckentfremdet zum Ort, an dem sie beispielsweise im Pilot den sowjetischen Überläufer festhalten und schließlich auch hinrichten. Und das heißt, wir müssen auch hier nochmal sagen, hier wird etwas, was eigentlich alltäglich und gewöhnlich sein sollte, ein Abstellort, auf einmal zu einem markiert fremden, bedrohlichen. Im ersten Stock hätten wir dann einerseits die Schlafzimmer der Kinder, die im Verlauf der 4 Staffeln immer mehr in den Kreis der Geheimhaltung hineingezogen werden und selber dann anfangen, ihren Eltern nachzuspionieren. Und andererseits das Schlafzimmer von Elizabeth und Philip, in dem sie intime Gespräche führen, in denen immer wieder Erotik und Spionage miteinander verschränkt werden. Jetzt könnte man sagen, das Erdgeschoss zumindest erscheint eigentlich zuerst mal auf den ersten Blick als eine eindeutige Zone des Gewöhnlichen. Hier präsentieren sich die Jennings sozusagen allen Nachbarn als ganz normale amerikanische Familie. Doch auch dieses wird immer wieder unheimlich, weil sich ihr Doppelleben nicht auf die ihnen zugewiesenen Räume eng führen lässt. Aber auch, weil dieses Doppelleben zutiefst mit eben jenem Americanness, die sie vorzuspielen hoffen, verwoben ist. Die Frage des Überlaufens, das ist sozusagen ganz am Anfang, das ist ja ebenso problematisch wie der Schläfer, Doppelagent oder Überläufer. Die Frage des Überlaufens, die Philip mehrmals anspricht, zeigt zweierlei. In ihren Vorstellungen sind sie nicht oder noch nicht in Amerika angekommen. Ihr Selbstverständnis und ihr gelebter Alltag treffen nicht überein. Es zeigt aber auch, dass ein Fremdkörper im Herzen ihrer Spionageexistenz sitzt. Das heißt, die Fantasie, die wird im Laufe der 4 Staffeln auch immer wieder angesprochen, sie könnten diese Spionageexistenz auch hinter sich lassen. Sie zeigt, wie sehr sie eben jene uramerikanische Vorstellung einer immerfort möglichen und geforderten Selbstredefinition durchaus für sich in Anspruch nehmen. Sie könnten auch irgendwann mal nicht mehr Spione sein, sondern ganz zu dem werden, werden, was sie momentan vorgeben zu sein. Und diese offene Möglichkeit hat ihrerseits eine räumliche Entsprechung, nämlich das Nachbarhaus, in das, wie ich schon gesagt habe, der FBI-Agent Stan Beeman mit seiner Frau und seinem Sohn einzieht. Und ich möchte Ihnen hier einen Clip zeigen, der sowohl, das ist ein etwas längerer Clip, der sowohl die fließende Grenze zwischen den beiden Häusern zeigt und somit den politischen Positionen, für die sie vermeintlich einstehen, und zugleich aufgrund des Messers, welches Elizabeth hält und in dem sie ihr eigenes Spiegelbild sieht, zeigt, wie sehr die Differenz auch ihre eigene Wohnstube sozusagen, eigentlich ihre Küche. Nein. Dich will ich. Betrifft. Da in der, da ist jetzt noch immer der Überläufer in der Garage.
You don't have to be a cowboy to wear cowboy boots.
Jaden says you do. No one wears cowboy boots anymore, Dad.
No, Dad, she does have a point there.
I met the new neighbors. We're going to go over later to say hello. What, you think I killed him?
Just checking.
Stop. Stop.
You're my wife.
Is that right? Just for a second to bring over brownies and welcome you to the neighborhood.
Well, come in.
Can I offer you guys a drink?
No.
Oh my
God, this place is a mess. I'm
please,
sorry.
Please, don't do anything. We just wanted to bring over the brownies.
Yes, I'm so sorry.
We can come over and help. Actually, Henry can come over all day tomorrow if you want.
Oh, thank you. This is my son, Matthew.
Hi.
Do you know where your father is?
Oh, he's upstairs.
Well, do we have visitors already?
Yeah, this is Stan.
Hey.
Phil Jennings.
How you doing, Stan Beeman?
My wife, Elizabeth Page. Henry.
Hi.
Hey, Henry.
Hello.
Ooh, are those brownies?
Homemade.
Matt? Your mom's a good cook?
Oh. Yes.
Okay.
I should have taken
that. No. Thank you.
Oh, that's a good brownie, huh?
Yeah.
So this is a pretty good neighborhood we moved into, huh?
Wouldn't live anywhere else. You know, safe, clean, commute to D.C. is not too bad. Do you work in the city?
I do.
What do you do, Stan?
I'm an FBI agent.
FBI? Wow, what do you catch, bank robbers and stuff?
Actually, I work in counterintelligence now.
Counterintelligence? That's against spies, right?
Exactly.
Have to make sure I don't do any spying around here.
Oh, you better not. Especially for those Russians.
Oh yeah, they're the worst, right?
Oh, they certainly are, Philip. They certainly are.
Probably a coincidence. FBI agents have to live somewhere.
Or they're onto us.
And this is what?
The end game. They're trying to make us do something stupid.
Either way, we get rid of Timoshev tonight. I almost did it myself this morning, but I thought you'd be pissed.
If they are watching us, the last thing you want to do is kill Timoshev. That's life in prison. That's no deals, nothing.
We take those risks every day, Philip. That's what we do.
Maybe there's another way. Look, maybe this is an opportunity. Maybe this is the perfect time for us just to think about living the life we've been living, but just really living it. Just
Also das Paar ist erotisch aneinander gebunden, auch in ihrer Liebe zu ihren Kindern. Doch was die Amerikanisierung betrifft, haben sie unterschiedliche Haltungen. Und wie gesagt, was hier deutlich wird, es ist sehr unklar, was es eigentlich heißt, American zu sein. Diese unheimliche Verschränkung des Alltäglichen mit dem Klandestinen wird aber auch dadurch hervorgehoben, dass die Grenzen dieser Suburban Homes ihrerseits durchlässig sind. Also ich denke, das ist immer wieder, jetzt wo ich alles im Hinblick auf die Mauer denke, selbst die Zäune, selbst die Wände und den ganzen Staffeln hindurch spionieren die verschiedensten Figuren und dringen in die Häuser von den verschiedensten Figuren immer wieder ein, weil sie dort glauben, etwas finden zu können, was sie eigentlich nur vermuten, dass es dort sei. Und das zeigt sich aber vor allem schon auch im Pilot, was dieses Jennings-Haus betrifft, also dass diese Grenze nicht nur durch ihr Haus läuft, sondern dass es auch der Ort ist, in den zum Beispiel jetzt, und das ist die Szene, die ich Ihnen noch zeigen möchte, der FBI-Agent von außen auch eindringen kann. Und das heißt jetzt wieder für mich, in einer Kultur der Paranoia steht alles unter Verdacht, vor allem das, was vermeintlich besonders gewöhnlich ist, nämlich die Garage. Stan hat natürlich das hat er ja auch gesagt, er weiß, wie das Auto der Kidnapper aussieht, und gleichzeitig ist auch diese Szene, wo er jetzt in diese Garage geht, um herauszufinden, ob da tatsächlich noch der Gefangene hinten im Auto liegt, ist doppelbödig, weil wir ja einen Wissensvorsprung haben. Er aber mit einem Selbstverdacht an diesen Ort eindringt. Es ist nämlich so, seine Frau hat ihm schon vorgeworfen, er würde alles eigentlich unter Verdacht stellen, und das sei eigentlich doch kindisch. Sie hat sich sozusagen darüber mokiert, dass er weiterhin so denkt, als ob er noch ein Undercover Agent sei. Wir aber wissen, dass er eigentlich recht hat in dem, was er vermutet. Und insofern spielt der Film weiterhin mit dem Problem, einige denken, das ist ein Hirngespinst. Wir wissen, es ist eigentlich keins, aber die klare Unterscheidung zwischen Hirngespinst und Wahrheit wird wieder aufgebrochen. Er ahmt sozusagen die Spione nach, indem er jetzt die Spione ausspioniert. Nur er weiß ja nicht wirklich, ob das Spione sind oder nicht. Ende des Pilot und da haben wir wie genau die Doppelbödigkeit, von der die Serie wirklich lebt. Etwas wird hier in der Schwebe gehalten und wie gesagt, das ist die Wette der Staffeln, die auf diesen Pilot folgen. Weiß Stan, der vorher Undercover Agent war, wer seine Nachbarn sind und wartet geduldig ab, dass sie einen Fehler machen? Oder will der das, was er ahnt, nicht zugeben, weil er seine Nachbarn zunehmend mehr lieb gewinnt? Macht seine eigene erotische Verstrickung mit einer russischen Spionin ihn fehlbar? Oder kann er die Jennings nicht greifen, weil sie keine eindeutigen Feinde abgeben? Und wie gesagt, ein Spoiler Alert, weil ich meine Ausführungen mit einer der letzten Szene aus der vierten Staffel auch beenden möchte, weil diese die Zensur als Antwort auf die unheimliche Bewohnung des eigenen durch den Feind vorführt, also sozusagen eine imaginäre Mauer aufbauen möchte. Das möchte ich Ihnen jetzt noch schnell zeigen. Die Paige hat sich natürlich, das hat man sofort gesehen, dass sie sich in den jungen Mann verlieben wird und das hat sie jetzt auch getan. Und jetzt haben die beiden Eltern das herausgefunden. Das ist nicht gut. Die weiß jetzt aber auch mittlerweile, wer ihre Eltern sind.
Bye.
See ya.
Bye, Mr. Beeman.
Bye, Paige. Hey, Racquetball Tuesday?
You bet.
Okay.
I don't want you to see him.
That's ridiculous.
Don't do this, Paige.
Dad!
You have no idea. No idea.
So, ja. Möchte ich schnell festhalten. Also, als Anglistin muss ich sowas ja immer wieder bringen, diese kleine Stelle aus Shakespeares Romeo and Juliet, two households both alike in dignity from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. Wir haben hier eigentlich eine Anspielung an Romeo und Juliet, der Verbot des Vaters bezüglich der Liebe der Tochter für den Sohn des Feindes, die sollen jetzt getrennt gehalten werden und als Shakespeare-Kenner wissen wir, dass das natürlich wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Noch einmal mehr eine Unterwanderung des Problems, was ist eigentlich ein innerer Feind, ein äußerer Feind und wie sehr ist der Feind eigentlich ein Teil von uns selber. Und was mich aber hier auch interessiert, ist, wie Elizabeth, die steht sehr oft an den Fenstern und das ist mein Rückverweis auf die Melos der 50er Jahre, aber hier ist sie wirklich im Fadenkreuz dieses Schlafzimmerfensters. Wie gesagt, so ähnlich den Heldinnen der Melos von Douglas Sirk und Vincent Minnelli. Man könnte sagen, sie bewacht jetzt das Heim, in das ihr Gatte und ihre Tochter zerstritten eintreten. Sie tut dies mit unheimlicher Insistenz und wir bleiben also jetzt wörtlich, weil wir auf die nächste Staffel auch warten müssen, weiterhin in der Schwebe gehalten. Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Vielleicht haben Sie schon Fragen oder brauchen Sie noch eine Sekunde? Dann würde ich quasi in Vorleistung treten. Gibt es schon eine Frage? Was mich natürlich irgendwie sozusagen nochmal gerade am Schluss irgendwie drauf gestoßen hat, man könnte ja fast sagen, dass wir natürlich am Anfang so eine binäre Freund-Feind-Logik haben, aber die natürlich auch eigentlich erstmal erwartungsmäßig asymmetrisch sein müsste, aber natürlich uns die Serie ja die ganze Zeit schon vorführt, dass sie eigentlich komplementär sind. Mhm. Ne, dass es sozusagen irgendwie auf beiden Seiten eigentlich ja letztendlich was sehr Ähnliches passiert. Und wenn man sozusagen von der Komplementarität noch ein Stück weitergeht, dann könnte man ja fast fragen, welche Rolle Liebe hier eigentlich spielt in der Serie. Ne, also von James Bond oder so würde man ja sagen, Liebe ist völlig dysfunktional, ein Spion darf nicht lieben, sonst ist er angreifbar und das spielt ja hier irgendwie auf unterschiedlichsten Ebenen eine Rolle, dass Liebe eigentlich sozusagen immer das ist, was diese merkwürdige, dann doch ausbalancierte Komplementarität dann eigentlich immer fast zum Einsturz bringt. Ne, die Eifersucht zwischen den Jennings, jetzt die Beziehung zwischen den Kindern, das Ehedrama von dem FBI-Agenten und so. Liebe ist immer sozusagen eigentlich potenzieller Sprengstoff, oder?
Also die Liebe Also einerseits, was mich interessiert hat, war, also man kann ja auch sagen, man kann es ja auf verschiedenste Weise lesen. Wenn man das jetzt nicht als eine spionage Geschichte sehen will, dann es gibt ja auch solche andere Filme, dass man lieber Agent wäre als ein ganz normaler Mensch. Also dass die sich dieses ganze Agentenleben vorstellen, damit ihr Alltag nicht so langweilig wird. Die Erotik ist eigentlich einerseits das, was analog zu dem Spionieren läuft, und andererseits ist Liebe aber auch das, was die Grenzüberschreitungen von allen Figuren ausmacht. Was Stan Beeman macht, unglaublich illegale Dinge in Bezug auf seine Liebe zu Natascha. Ich hoffe, die heißt jetzt Natascha oder wie immer sie auch heißt. Naja, wie heißt sie? Sie heißt Natascha, ja. Und die wiederum auch. Also Liebe lässt sich nicht einfangen in die politische Diskussion und auch nicht in die Diskussion, weil das war, warum ich auf Butlers Gender Trouble hingewiesen habe. Es geht sehr stark um Interpellation. Du bist, wer du bist, weil du diese Codes annimmst, die dir dann sagen, wer du seist. Und die Spione können das perfekt übernehmen und können dadurch diese verschiedenen Rollen auch durchspielen, zeigen, dass das aber alles auch nur, die Liebe ist was anderes. Die hat so eine Insistenz, die genau die Grenze verwischt und gleichzeitig aber auch klare Positionen einzunehmen verwischt. Und es gibt dann auch ganz schlimme andere Beispiele für Liebe in dieser Serie. Aber das wäre tatsächlich die Störung. Und nicht im romantischen Sinn, nicht im sentimentalen Sinn.
Ich habe eine Frage zu der Plausibilität des Paars Jennings. Was erfährt man in der Serie über ihre Vergangenheit? Sie haben erwähnt, die Mutter schickt immer noch Tonbänder aus Russland. Kommen die beiden aus Russland? Wie kommt es, dass sie völlig akzentfrei Englisch sprechen? Und warum sprechen sie untereinander nicht Russisch?
Also wir kriegen im Laufe von 4 Staffeln sehr viel Information über ihre Vergangenheit. Die Wette ist folgende, die werden beide als KGB-Agenten ausgebildet und dann kommen, das liegt um die 15 oder 18 Jahre zurück, und dann kommen sie dann kommen ihre Chefs auf die Idee, wir verheiraten die jetzt und schicken die nach Amerika. Erstens dürfen sie nichts voneinander wissen, sie kennen sich nur als Elizabeth und Philip, und sie dürfen auch kein Russisch miteinander sprechen. Und es gibt nur wenige Momente, das sind auch so Störungsmomente eigentlich, auch Momente von Zärtlichkeit, wo Elizabeth dann manchmal, aber wirklich nur ein paar russische Worte. Also es ist sozusagen die Wette. Wir gehen jetzt mal davon aus, Teil ihrer Ausbildung als Agenten war dieses akzentfreie Englisch. Und was wir aber eben erfahren, ich weiß nicht, wie viel Details Sie da wissen wollen, wir erfahren, dass Elizabeths Vater in Stalingrad gestorben ist, sie mit ihrer Mutter aufwuchs, und jetzt lebt die Mutter, ja, geht es nicht mehr sehr gut in der 4. Staffel. Von ihm erfahren wir, er hatte eine andere große Liebe, die musste er aufgeben. Also dieser Konflikt Liebe und Spionage ist bereits in der Pre-Story, die nur mit kurzen Flashbacks eingeführt wird auch. Und jetzt können wir jetzt darauf warten, dass er hat mit deren Sohn, das weiß er noch nicht, dass der jetzt auch nach Amerika kommt. Also wir kriegen tatsächlich ein Bild von dem, was jetzt diese Serie sich vorstellt. Ich weiß nicht, ob das auf einer Realität basiert. Ja? Wie so eine Ausbildung für ein Schläferpaar war, und dass die dann aber in Amerika tatsächlich mit einer ganz neuen Identität nur noch amerikanisch sein durften. Ist das eine... Ja.
Bitte schön.
Ich glaube, Sie sind dran. Hinten.
Ich verteile nur das Mikro.
Ich dachte, Sie hätten eins.
Nee, der verteilt auch.
So, ich bin kurzsichtig, sorry. Wer möchte denn?
Katja, dich erkenne ich noch. Kurze Distanz.
Ja, vielen Dank für den Vor. Ich muss es jetzt wirklich gucken, die Americans.
Aber das ist wirklich eine ganz tolle Serie.
Du hast mich völlig überzeugt. Und ich war kurz davor, mir die Ohren zuzuhalten, als du einen Spoiler angekündigt hast.
Es gehört wirklich
hast.
Zum Besten im Moment. Und Emily Nussbaum, unsere Heldin im New Yorker, sagt ja nun schon seit mehreren Jahren, warum kriegt er denn keinen Emmy? Also ist wirklich... wirklich gut, ist auch wirklich gut geschrieben, ist teilweise wunderbar auch actionmäßig gefilmt, aber teilweise diese Ruhe, die Häuser, wie die Fahrten sind, also ich lege das allen Leuten, die noch nicht geguckt haben, ans Herz und freue mich so für sie, dass sie die zum ersten Mal sehen können.
Wunderbar. Ich habe eigentlich zwei Beobachtungen, wo ich sozusagen von der Serienkennerin gerne einen Kommentar hätte. Du hattest angekündigt, dass es da eine markante Patina gibt, was die Darstellung der 80er Jahre angeht. Und die habe ich jetzt in den Szenen, die du gezeigt hast, gar nicht so gesehen.
Das ist
also
richtig,
wo ist die Patina? Okay. Die scheint mir deutlich subtiler zu sein als in anderen historischen Stoffen, die wir im Fernsehen und Film sehen. Das war jetzt einfach nur eine Beobachtung. Die andere Beobachtung hat damit zu tun, dass es ja schon eine ganze Menge Filme gegeben hat, die ein ähnliches Sujet aufgegriffen haben. Also ein scheinbar biederes Ehepaar, die eine biedere Häuslichkeit leben und da unter der Oberfläche irgendwelche geheimen Aktivitäten stattfinden. Und mein Eindruck war, dass das in den letzten Jahren oftmals in die Komödie getragen wurde. Also sowas wie Mr. und Mrs. Smith. Black. True Lies mit Arnold Schwarzenegger.
Und vor allem Last Action Hero.
Oh, genau, solche Sachen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das Sujet gab es, aber das ist halt hauptsächlich dann über die Komödie irgendwie aufgelöst worden. Also all diese Unbehaglichkeiten wurden da aufgelöst und da finde ich es interessant, wie man sozusagen von der Komödie wieder dahin zurückgehen kann, also ob du da irgendeine Beobachtung hast, was da sozusagen an Übergängen stattgefunden hat.
Also diese Patina, das ist ja immer so, wenn man einen Vortrag macht, wie viel kann man zeigen und wie pointiert ist es. Diese Patina sieht man im Einsatz gewisser Musik, die uns dann sofort emotional wieder in die 80er Jahre katapultiert. Man sieht sie an der Farbe, vielleicht ist nicht gerade in diesen Sequenzen, aber vor allem die Außenaufnahmen, wie er es gemacht hat, das kann ich technisch nicht sagen, aber es sieht aus wie Film aus den 80er, es sieht aus wie New Hollywood. Teilweise auch wie so, dann so Chase-Scenes oder Attack-Scenes, da denkt man sofort an frühen Scorsese zum Beispiel. Das, die Musik, die Kleider und immer wieder, ich weiß, du hast von dieser einen Szene erzählt, wo zwei Menschen darüber reden, zwei unterschiedliche, ich werde jetzt nicht sagen, welche, dass etwas bröckelt und wir kriegen dann aber auf dem Fernsehbildschirm, die haben natürlich auch viel von Mad Men übernommen, also auch von der Art, wie sie bestimmte Schnitte einsetzen und bestimmte Parallelmontagen machen, sieht man dann Reagan im Fernsehen. Also sind ist die Kleider, die Bild, also die Bildqualität, die Farbe, die Musik und das Eingeschnittene, da wäre sie. Und das kommt ganz drauf an. Ich kenne Leute, die mir gesagt haben, ich kann das nicht anschauen. Das ist einfach zu 80er Jahre, das ertrage ich einfach nicht. Ja? Oder aber man schaut es an und denkt, Mensch, ja, das war noch was, nicht wahr? Als Georgetown noch gefährlich. Ich meine, die filmen das in Brooklyn, weil du gar nirgendwo mehr in Georgetown, Entschuldigung, was erzähle ich von Georgetown, in Washington D.C. solche Orte hättest mit diesen Häusern. Okay, das ist die eine. Und das andere ist, das ist eben tatsächlich, was mich interessiert, das ist ein Melo. Also wenn es irgendeine Gattung ist, dann ist es ein Melo. Aber es ist, weil es ist eine Familiengeschichte oder mehrere Familiengeschichten eingesperrt oder nicht eingesperrt in ihre Wohnungen. Was machen die Kinder? Das ist ja die große Frage. Was wird mit unseren Kindern? Also eine Generationsfrage. Und die Fusion von Melo mit Spionage ist ungewöhnlich. Also wenn es dieses Doppelleben gibt, dann gibt es das eben in eben so Spoof-Actions. Also deswegen hatte ich sofort what did I just call it? Das Action Hero genannt. Und ich habe wirklich, weil ich mich natürlich immer frage, warum interessiert Weisberg sich jetzt hierfür? Ich habe das Gefühl tatsächlich, nach dem, was ich heute auch so gehört habe, das ist auch eine Antwort auf 9/11. Aber eben eine andere Antwort auf 9/11 als die wir die ganze Zeit immer diskutieren, nämlich eine, die nochmal fragt, was wäre eigentlich ein reines Inneres? Was wäre denn eigentlich ein in sich funktionierendes Haus? Und das sind Sachen, die man eben in den 50er, 60er Jahren schon in der Gattung des Melos vor allem, wo man merkt, da bricht alles auseinander, verhandelt hat. Also insofern, ja.
wenn ich vielleicht noch zu der Patina ergänzen darf, irgendwie die Musik ist ja eben sozusagen nicht nur Patika, sondern auch total reflexiv. Ne? Das ist dann irgendwie an einer Stelle, die ganz entscheidend ist, Peter Gabriels Games Without Frontiers, Wars Without Tears und so gespielt wird. Das ist schon auch sozusagen, da kommt über den Soundtrack auch immer nochmal so eine reflexive Ebene rein.
Das haben Sie, glaube ich, auch von Mad Men übernommen.
Ich kenne die Serie leider viel zu wenig, aber jetzt nur auf Basis Ihrer Ausführungen und der Filmausschnitte hätte ich noch zwei Fragen. Zum einen, verstehe ich das richtig, dass Sie auch mitmeinen, dass unsere Sicht auf die 80er Jahre als der letzte Zeitraum, wo die geopolitische Ordnung, die ideologische Ordnung noch sehr binär war, quasi jetzt in Frage gestellt wird und dass sozusagen unser Retroblick durch die Serie zerstört wird? Und das Zweite, jetzt in der Garagenszene, die vorletzte Szene, gibt es ja am Anfang so einen Kamerablick aus dem Fenster, wo ich jetzt nur nicht sehen konnte, ist das ein voyeuristischer Kamerablick oder ist das ein subjektiver Blick? Das haben Sie jetzt so im Gesamten sehr wenig thematisiert, dass ja da natürlich auch die Suburban-Überwachungsstruktur immer eine Rolle spielt, die Nachbarn, die sich gegenseitig bespitzeln und so weiter. Und da käme mir sofort nicht ein Melodram der 50er Jahre ins Gedächtnis, sondern Fenster zum Hof von Hitchcock.
Genau.
Was ja auch mit Geschlechterbildern spielt. Die Schlussszene nimmt, wie auch immer sie heißt, wieder die Frauenzeitschrift in die Hand. Genau.
Das ist jetzt schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, ganz am Ende der Szene können wir diesen Blick durchs Fenster dem Philip, der da mit der Waffe steht, zuschreiben. Aber entscheidend ist, wir wissen es am Anfang nicht. Das heißt tatsächlich, es sind die porösen Grenzen, also diese porösen Häusergrenzen, das ist das eine, was einfach. Und ich glaube, das wird gedoppelt mit einer Kamera, die anfangs nicht immer ein klares Subjekt dahinter hat. Und das ich lese das wirklich als so eine kinematografische Umsetzung dieser Alles ist unter Verdacht. Und zwar wirklich jeder gegen jeden und jeder auch gegenüber sich selber. Das war, warum es mir so wichtig war zu sagen, der spioniert sogar seiner eigenen Frau hinterher und stellt sich selber in Frage. Also da ist wirklich überhaupt nichts stabil. Und insofern hätte ich eigentlich genau das andere sagen wollen. Der Blick zurück auf diese frühen 80er Jahre. Und das muss man nämlich auch, deswegen finde ich das schon eine ziemlich erstaunliche Serie. Diese Serie hat so unglaublich viel Sympathie für diese russischen Spione. Viel mehr Sympathie als für das FBI. Und damit meine ich jetzt, ich sage es jetzt einfach mal so, das ist sehr kompliziert zu verstehen, was das eigentlich ist. Das ist, ich hätte eher gedacht, mit dem Rückblick, wohl wissend, das war mal, das schien eine stabile Kalter Krieg, stabile Grenzziehung, wird hier gezeigt, die war überhaupt nie stabil. Weil, und das ist, also ich muss jetzt zugeben, das ist jetzt Teil von einem Forschungsprojekt, was wir in Zürich für ein paar Jahre hatten, wo ich mit einem Slawisten auch zusammengearbeitet habe, der uns auch gezeigt hat, dass auch auf der sowjetischen Seite, auf der Ebene des Kinos, unglaublich viel Aneignungen des Amerikanischen und Begeisterung für das Amerikanische stattfindet. Also obwohl man ja eigentlich zwei getrennte Bildwelten haben sollte, hat man in den 50er, 60er Jahren bereits schon eine Verschränkung von denen. Und ich habe eher das Gefühl, das ist, was er auch aufgreift. Und zwar nicht nur auf der Ebene der libidinösen Verschränkung, sondern sogar auf der Ebene der Geschichten, die erzählt werden und der Bilder, die man dafür benutzt, um sie zu erzählen. Das heißt, dass diese Grenzziehung überhaupt nie funktioniert hat. In beide Richtungen. Also insofern, es ist, das nostalgisch bezog sich nur auf die Patina und das andere wäre eher ein kritischer Blick, nicht, oh wie schön, wir hätten doch wieder den Kalten Krieg, also das glaube ich ist nicht Weisbergs Position, sondern mehr, das war nie so klar, es ist aus dem Heute und das als, also nach dem, was ich heute alles gehört habe, wirklich vielleicht als Antwort auf eine Situation, in der wir uns im Moment befinden, wo man so wahnsinnig gerne klare Grenzen, klare Feinde, klare Targets hätte.
Also ich will nur kurz daran erinnern, diese, also im Prinzip diese Spionageserie, die auch so emotionale Facetten aufgreift und auch ziemlich viel in Frage stellt, außer vielleicht die Hauptfigur nicht, wo sie jetzt sagen würden, das ist in der Serie auch der Fall, wäre Alias. Ich weiß nicht, ob das so viele kennen, aber das ist natürlich vielleicht das ist vielleicht anders motiviert. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ich habe mich jetzt nur gefragt, diese Motivation von Weisberg, ob das haben Sie ein bisschen angedeutet und jetzt in der Frage steckt das, oder gerade in Ihrer Antwort auf die eine Frage steckt das auch schon drin, ob das, also dieses Geschichtskultur verändern, das ist ja wahrscheinlich also so ein bisschen so sein Antrieb, dass er diesen Rückblick nimmt, um die Geschichtskultur vielleicht ein bisschen zu verändern. Und da wäre jetzt die Frage, inwiefern das diese Veränderung der Geschichtskultur, ob die vollzogen werden kann und wie die amerikanische Gesellschaft darauf reagiert, weil die könnten ja, also weiß ich nicht, aber die könnten ja das gucken und sagen, oh, da wird ja der Feind viel zu positiv dargestellt oder so. Ja.
Also ich kenne mich jetzt in der ganzen Produktionsgeschichte und so weiter wirklich praktisch gar nicht aus. Ich kann nur sagen, sie haben jetzt nochmal 2 Staffeln bekommen. Das heißt, sie werden im Ganzen dann 6 gehabt haben und das ist immerhin mehr als Deadwood gehabt hat. Und das, die ist semi-erfolgreich. Sie ist wird kritisch zunehmend erfolgreicher. Sie ist erfolgreich genug, dass, wie gesagt, das ist FX ihnen jetzt nochmal 2 Staffeln gegeben hat. Und für mich ist es eigentlich verwunderlich. Also es ist eben verwunderlich, wie gesagt, weil Amerikaner sich wirklich nicht gerne untertitelte, also schon nicht im Fernsehen, ja, also das ist Arthouse-Cinema. Jetzt gucken sie sich die ganze Zeit, sie müssen wirklich viel mitlesen, wenn sie kein Russisch können. Und wie viel von denen können schon Russisch, ja? Erstaunlich. Also warum das funktioniert, jetzt weiß ich nicht, ob das umgedreht ist und dass die ganzen jetzt in Amerika lebenden Russen sein sollen, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Für mich ist es wirklich ein Fragezeichen. Und ein erstaunlich einfach, dass das funktionieren sollte. Es steht sehr schräg zu vielem, was wir im Moment sehen. Und es ist erfolgreich genug, dass man sagen kann, das schauen sich doch ziemlich viele Fernsehzuschauer an. Also es ist jetzt nicht Fringe, ja. Es ist schon kommerziell erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort ist. Ja. Okay.
Kann man sagen, dass das die Motivation ist und ob diese Motivation oder ob das in der amerikanischen Gesellschaft funktionieren kann durch eine Fernsehserie wie diese?
Nein, aber ich denke, da kann man, also so direkt funktioniert, glaube ich, Fernsehen überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, das wirft, ich würde vielleicht eher sagen, es ist Arbeit am amerikanischen kulturellen Imaginären und ich würde sagen, da funktioniert es. Wie viele Leute das jetzt dann dazu bringt, einen ganzen neuen Blick auf die 80er Jahre zu werfen, wie viele Historiker das dann dazu bringt, da wäre ich eher skeptisch. Und gleich, es ist ja keine Geschichtslektion, also ich gehe davon aus, das wäre eigentlich auch meine These zu den anderen, auf die ich hingewiesen habe. Also Mad Men kenne ich jetzt nun ziemlich gut. Da wird mindestens so viel über jetzt ausgesagt als über diese Zeit. Also deswegen ist mir so wichtig dieses Double Time, dass es eigentlich ein Blick zurück ist, um etwas über die Jetztzeit auszusagen. Und da, glaube ich, ist eine Palette an Angeboten da, was das über unsere Zeit heute aussagt.
Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich mich bei dir nochmal sehr herzlich bedanken, mich bei allen nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit und allen einen schönen Abend wünschen.